Eigentlich spricht man, wenn man einen Sportpodcast macht, ja gar nicht über Alkohol. Aber heute macht es doch tatsächlich Sinn. Ich habe Finn Bartels bei mir. Erstmal, moin Finn, wie geht's dir?
Ja, moin moin. Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Komme ich nicht beklagen.
Ja, dann klär du uns doch mal auf, warum wir beiden heute über Alkohol reden.
Ja, letztendlich ist ja irgendwann aus dem Fußballer oder Menschen Finn Bartels jetzt mittlerweile auch eine Marke geworden mit Gin Bartels. Von daher habe ich vor gut anderthalb Jahren da meine Firma gegründet, habe so ein bisschen auch meinen Namen dafür hergegeben und auch den Rest als halt komplett mein Produkt, meine Firma und deswegen ist es jetzt mittlerweile teilweise auch mal Gin Bartels statt Finn Bartels.
Da sind wir ja froh, dass du kein Whisky-Trinker bist, ne? Dann wäre es mit dem Namen ein bisschen schwieriger geworden.
Ja, genau. Also ich bin auch dankbar meinen Eltern, ne? Letztendlich, dass sie mir so einen schönen Namen gegeben haben, mit dem ich was anfangen kann.
Ja, bevor wir natürlich auch über deine Karriere ein bisschen reden, du hast in Bremen gespielt, in Kiel gespielt, in St. Pauli gespielt, in Rostock gespielt. Da kommen wir nachher dazu. Reden wir doch erstmal über Gin. Ich vermute mal nicht, dass du in deiner Karriere immer nach dem Spiel erstmal eine Flasche Gin getrunken hast. Vielleicht doch, aber das darf natürlich keiner wissen. Aber wann ist diese Liebe zu Gin überhaupt entstanden? Es ist ja wirklich so ein Modegetränk geworden.
Genau. Letztendlich war es früher, glaube ich, noch ein bisschen extremer als mittlerweile, dass man dann nach einem Spiel doch mal eine Kiste Bier in der Kabine oder im Bus hatte und dann abends sich dann ja auch mal gemütlich hingesetzt hat. Und dann war es dann irgendwann halt, mein Lieblingsgetränk wurde irgendwann dann mal Gin. Aber wie du schon sagst, man hat das jetzt nicht in Riesenmengen und Übermaß dann konsumiert, sondern mal ab und zu mal ein, zwei, drei Drinks und hat sich dann da auch ausprobiert. Und gerade weil das Getränk mir dann doch gut geschmeckt hat, bin ich hängen geblieben und an einem feuchtfröhlichen Abend ist dann auch mal der Name Gin Bartels entstanden. Auch so ein Viktor Skripnik hat den dann ja mal geprägt. Dann da kann man, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen, aber letztendlich ist dann irgendwann aus dieser Schnapsidee ja wirklich mal mehr geworden. Und schon zu Bremer Zeiten, 6, 7 Jahre her, habe ich das mit einem Kumpel tatsächlich mal schon intensiver hinterfragt und bin es angegangen, wie, was, wo kann man da machen, ohne jetzt das Produkt schon zu entwickeln oder auf Destillerien zuzugehen. Da waren wir tatsächlich schon Schritt weit, aber dann habe ich es halt verworfen. Da kam doch noch die Verletzung. Außerdem so Profisport, Alkohol, das passte für mich einfach nicht zusammen. Und so habe ich das dann erstmal hinten angestellt. Und mit Ende der Karriere ist es dann wieder aufgeploppt letztendlich.
Aber du hast es angedeutet, jetzt müssen wir erstmal über die Geschichte mit Viktor Skripnik, Kollege bei Werder Bremen, erzählen. Taktiktafel, Gin, konnte der Name
Genau.
sprechen oder wie hat sich das da entwickelt, dass er dich immer Gin nannte?
Ja, genau. Also Victor war ja eh ein lockerer Typ. Ich hatte ihn ja damals als Trainer und dann hatten wir ja auch eine Phase, die richtig, richtig gut lief, wo wir tatsächlich fast aus einem Abstiegskampf vorher mit dem Trainerwechsel dann mit Victor fast noch nach Europa gekommen sind. Und dann hatten wir eine Abschlussfahrt und das Trainerteam war tatsächlich mit nach Mallorca. Und da trinken natürlich alle ein bisschen was, ne? Und dann hatten wir noch ein, zwei Freundschaftsspiele nach dieser Reise, wie das denn ja auch teilweise üblich ist, wo man dann nochmal über die Dörfer tingelt, Jubiläum oder was auch immer. Und da war dann auf der Taktiktafel, ja, wie immer die Vornamen von allen, aber bei mir auf der 10, glaube ich, damals stand da nicht Finn, sondern Gin. Und so hat er dann auch seinen kleinen Teil dazu beigetragen, dass ich das weiter verfolgt habe.
Jetzt doch ein kleiner Ausflug in deine Karriere, nicht so schöner Teil. Achillessehnenriss, lange, lange, lange nicht gespielt. War das auch für dich so zum ersten Mal so die Zeit, wo du auch intensiv drüber nachgedacht hast, was mache ich eigentlich nach meiner Karriere?
Gar nicht mal. Also eigentlich so, als ich mir die Achillessehne gerissen habe, und das war im Dezember, hatte ich irgendwie noch, wir waren im Pokal noch drin, boah, wenn wir nach Berlin kommen, im Mai spiele ich wieder Fußball. Also so war der Gedanke. Aus dem halben Jahr wurde dann ja eher ein Jahr und dann nochmal mit Knie, Anschluss, Muskelverletzung, am Ende fast 2 Jahre, in denen ich halt nur 2, 3 Spiele gemacht habe. Da fängt man dann irgendwann mal an, auch zu zweifeln, haut das alles noch hin, was ist mit deinem Körper? Aber nicht in dem Sinne, dass du sagst, was machst du jetzt unbedingt danach, was kommt danach, sondern du zweifelst, denkst eher daran, ja, ich hör jetzt mal auf mit dem Kram. Das macht doch keinen Sinn mehr. Wie soll ich jetzt meinen Körper nochmal hinkriegen? Aber noch nicht so weit, dass ich sage, was willst du jetzt danach machen? Ohnehin habe ich während der Karriere schon ja, das ein oder andere Geld vernünftig, glaube ich, investiert, verwalte meine Immobilien, die ich auch habe. Also es war schon klar, dass da ein Grundstock da ist. Und dieses Gin-Business ist ja auch eher aus Leidenschaft und nicht, weil ich damit unbedingt Geld machen muss, will, wie auch immer. Natürlich will man nicht einfach zum Fenster Geld rausschmeißen, aber letztendlich war es ein Projekt aus Leidenschaft und der Grundstock ist eh schon über die Jahre so ein bisschen gewachsen, dass man da monatlich seine Sachen hat, die man zu tun hat, aber wo auch ein bisschen natürlich auch Geld reinkommt. Und deswegen war jetzt gar nicht so der Gedanke im Vordergrund, was machst du jetzt danach, sondern eher, wie kriegst du es hin, dass du eben nicht schon jetzt aufhören musst mit dem, was du ja nun mal am liebsten machst, was dein Hobby lange Zeit war und was einfach ja schon irgendwie das Geilste der Welt ist, wenn du diesen Fußball zu deinem Beruf auch machen kannst. Und das wollte ich halt nicht aufgeben, aber Zweifel waren auf jeden Fall zwischendurch auch mal da.
Bevor wir zu diesem wunderbaren Getränk wieder zurückkommen, stellt sie mir ja trotzdem die Frage, du sagst Leidenschaft, Fußball, das Tollste, was man erleben kann. Immobilien, Gin, warum bist du dann nicht Trainer geworden, Sportdirektor, keine Ahnung. Oder ist das noch tatsächlich, bist du noch blutjung, eine Möglichkeit, was vielleicht noch passieren kann in deiner Zukunft?
Nein, auch wenn ich jetzt ja gerade schon so ein bisschen euphorisch über Fußball und so weiter gesprochen habe, ist es natürlich jetzt mit viel, viel Zeit danach hat man natürlich das, sieht man es ein bisschen anders. Also, du bist eigentlich nur hingefahren zum Training. Natürlich musste man arbeiten. Natürlich musste man auch Sachen machen, die keinen Spaß gemacht haben. Aber letztendlich hast du Fußball gespielt und das hat man manchmal gar nicht so genossen, wie, weil es einfach so selbstverständlich war. Und deswegen sage ich, war es ja eigentlich der geilste Beruf der Welt. Nur, das Geschäft an sich hat ja auch die ein oder andere Schattenseite und ich habe auch das ein oder andere Ding erlebt, wo dann nicht offen und ehrlich mit einem umgegangen wird, wo man einfach sieht, so, das ist ein dreckiges Geschäft hin und wieder auch mal. Und natürlich hatte ich in Bremen dann auch während der Verletzung, da wurde der Vertrag nochmal verlängert und so, dann, das ist auch nicht selbstverständlich, aber am Ende lief dann auch nicht immer alles grün-weiß, sag ich mal, nein, aber auch bei den anderen Stationen. Und man kriegt ja auch rechts und links bei anderen Spielern mit, die dann nicht so eine wichtige Rolle vielleicht gespielt haben, ja, dass das relativ egal ist, was da denn passiert und dass man da auch einfach um jeden Vertrag, um jede, ja, jede Möglichkeit weiter in dem Business zu sein, auch kämpfen muss. Und ich muss auch sagen, ich war halt ein Fußballer, der hat Bock auf Fußball gehabt, aber ich habe mich nie rechts und links wie andere damit beschäftigt, was können wir jetzt noch machen? Müssen wir auf Dreierkette umstellen? Müssen wir sehen, dass da einer sich fallen lässt? Ich dachte immer, wir spielen jetzt schlecht, weil wir einfach schlecht Fußball spielen und nicht, weil der Trainer falsch aufgestellt hat oder weil wir die Taktik vielleicht nicht machen. Und deswegen habe ich jetzt nie über den fußballerischen Tellerrand so weit hinüber geguckt, wie es vielleicht andere machen, sondern habe mich auf die Dinge konzentriert, die man beeinflussen konnte in dem Moment als Spieler und nicht schon als Taktikfuchs oder verlängerte Arm auf dem Spielfeld. Und deswegen kann ich auch ganz gut einschätzen, dass ich da einfach, glaube ich, auch nicht das nötige Verständnis. Fußball, ja, und ich kann, glaube ich, gut einschätzen, ist das ein geiler Zocker, was hat der für Stärken und so, aber nicht, wie verschieben wir nach da und hier und links und rechts und oben. Deswegen ist das nicht mein Ding, aber auch der Rest. Von der Persönlichkeit. Mit Kindern kann ich mir alles sehr gut vorstellen, aber mich da auch hinzustellen vor 25, ja, Männern, jeder hat irgendwie seinen eigenen Kopf, ist unzufrieden hier und da und das ist einfach auch nicht einfach, das habe ich ja auch gemerkt. Du kannst einfach nicht 25 Leuten gerecht werden. Jeder hat das Gefühl, er muss irgendwie spielen. Und da dann wirklich immer den Mann zu stehen, den zu erklären und warum, weshalb, wieso, ist, glaube ich, auch einfach ein Job, der nicht einfach ist. Und da musst du auch irgendwie für geboren sein oder zumindest den Bock darauf haben und auch ein dickes Fell dafür haben. Und da habe ich gesagt, gerne Kinder entwickeln, vielleicht kommt das irgendwann, aber in dieses Haifischbecken Fußball will ich eigentlich auch nicht. Und gerade, ja, jetzt wird es natürlich länger und länger. Ich bin ja sesshaft hier, ich bin ja extra jetzt hier in Kiel. Wir haben hier ein Häuschen, haben Familie, wir haben alles hier drumherum. Und als Trainer oder Manager oder was auch immer im Fußballbusiness, ja, kannst du das ja nicht aussuchen. Ich kann ja nicht sagen, bin nur ein Kiel-Trainer oder nur ein Kiel-Sportdirektor. Also, das ist dann ein bisschen schwierig. Und von daher sind da viele Faktoren, spielen da eine Rolle, warum ich jetzt eher als Fan die Spiele hier verfolge, Werder verfolge, auch St. Pauli. Aber ja, letztendlich gar nicht so viel mehr da ja, reinbringen kann und möchte.
Bevor wir zum Gin zurückkommen und du hast Trainer angesprochen, weißt du, wie viele Trainer du hattest? Ich habe mal bei Transfermarkt
Nee.
nachgezählt. Was glaubst du denn, wie viele Trainer du hattest?
Ja, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt
Da
mal
gehört natürlich
geguckt.
auch so ein Dirk Bremse dazu, der dich zweimal trainiert, aber egal, alle, die dann wirklich in dem Augenblick für dich dann Cheftrainer waren, wie viel waren es? Was glaubst du?
Ja, komm mal, 16, 17 Jahre, 18 Jahre fast. Und es waren viele. Wir hatten ja auch viele schwierige Saisons. Ich bin ja auch ein paar Mal abgestiegen. Fast 20, würde ich sagen. Oder ich weiß es aber nicht genau, ob so viele waren.
Und nicht
Wenn man
schlecht,
jeden mit
aber.
reinzählt, zumindest die Interimstrainer auch und so.
Ja, 26 Trainer hattest du.
Oha, ja.
Da ist es ja eh schwierig zu sagen, von wem gucke ich mir was ab, bei so viel. Da hat man ja wirklich
Ja.
damit zu tun, dein eigenes Profil dann zu kriegen.
Ja,
26 Trainer. Aber
da
da können
siehst du
wir gleich
ja, wie
nochmal.
schnelllebig das einfach ist. Also
Ja,
letztendlich
ja.
war keiner gefühlt ein Jahr da, wenn man im Durchschnitt das sieht, so, ne?
Tatsächlich, ja.
Deswegen, ja.
Zurück zum Gin. Du hast gesagt, ab und zu mal dein Lieblingsgetränk nach dem Spielchen, um was zu genießen. Kollege Skripnik, der deinen Namen da schreibt, einmal ist es Gin Bartels und du hast es wunderbar gesagt, das war so eine Schnapsidee. Wann kam denn dieser Impuls und wie, um zu sagen, aus dieser Schnapsidee mache ich jetzt ein Business?
Kam tatsächlich hier über Nachbar. Da saß man dann halt mal im Februar, März 23, also wo es Richtung Karriereende dann ging, zusammen. So, was ist jetzt dein Plan eigentlich, neben den ein, zwei Dingen, die du ja hast? Ich sag, ja, ich hatte immer mal die Idee und den Traum, Gin und so weiter. Und der hat einfach das Telefon in die Hand genommen, hat einen angerufen, willst du es machen? Ich sage, ja, würde ich machen. Ja, alles klar. Eine Destillerie angerufen oder einen, den er kennt, der eine Destille hat. Und so kam das ins Laufen. Also er hat mich einfach ins kalte Wasser geschmissen, wie das oft so ist, wenn man zu viel drüber redet und ich würde und könnte und dann geht die Zeit einfach ins Land. Man muss einfach manchmal anfangen. Und so ist das ins Rollen gekommen. Mit dem ist es dann nichts geworden, weil wir dann nicht überall auf einer Wellenlänge waren, aber dann kamen die nächsten und dann irgendwann kamen genau die Jungs, mit denen ich das jetzt zusammen mache. Aus Dänemark sind die ja tatsächlich. Die waren hier in Kiel oder Mäuse bei ihm. Er hatte gesagt, könnt ihr mal rumkommen, dann könnt ihr euch mal kennenlernen und mit denen hat das sofort super funktioniert. Und so ist dann überhaupt das ins Rollen gekommen, dass man dann eine Firma gründet, dann ist natürlich mit Dänemark, mit Zoll und allem drum und dran, was dann so kommt mit Website, Online-Shop, Design, Flasche und so weiter. Und natürlich das Wichtigste, die Rezeptur am Ende, ist dann richtig ins Rollen gekommen und dann, hat's Konturen, Formen angenommen und war nicht mehr aufzuhalten.
Da sieht man mal, wie gut eine wichtige, eine gute Nachbarschaft ist. Das ist schon mal ganz wichtig.
So.
Nichtsdestotrotz, also auch, ja, man hat ja so Ideen, aber ja, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Ich kenne das Geschäft ja gar nicht. Da hast du schon auch einige Herausforderungen gehabt, für dich auch, ne, oder?
Ja, viel Neuland, viele neue Erfahrungen. Also, wie eben schon so ein bisschen angesprochen, also erstmal die Rezeptur zu entwickeln. Was für Geschmacksrichtung, was machst du da, wie, was, wo? Ich habe letztendlich als Laie und Konsument so ein bisschen meine Vorgaben gegeben und der Nachbar ist Food Scout, der kennt sich extrem gut aus in der Food-Welt und mit Ingredients und so weiter. Und die natürlich auch die Jungs, die das dann da abfüllen und destillieren. Und deswegen habe ich als Laie so meine Richtung vorgegeben und dann gab es immer Samples. Dann haben wir hier getestet, dann wurden mal welche zugeschickt, online getestet und so haben wir uns peu à peu an die Geschmacksrichtung dann herangearbeitet, die dann für mich die perfekte war. Darum ging es ja auch, weil ich ja mit meinem Namen da stehe und voll hinter dem Produkt auch stehen will. Und dann ist es am Ende meine Geschmacksrichtung für den ersten auch geworden, die Limited Edition. Und jetzt ist ja noch eine zweite auf dem Markt oder nur die zweite, weil die andere ja ausverkauft war. Aber bis das wirklich alles fertig war und bis ich hier die ersten Pakete verschickt habe, war es ein langer, langer Weg. Wie gesagt, auch mit Zoll und Alkoholsteuer ja aufgrund der Einfuhr und mit Verpackung, Versand. Da musst du dich da registrieren, hier registrieren. Unendlich viele kleine Dinge, kleine Themen, ne? Neben den ganzen großen Themen, ne? Aber viele Sachen, wo du einfach rechts und links, ach Scheiße, du brauchst einen Stift, weil die signiert werden. Jetzt passt die Farbe von der Flasche nicht mehr zu dem Stift. Haben wir dann am Ende das ganze Flaschendesign noch mal geändert und die Farbe angepasst auf diesen Posca-Stift, der einfach so geil auf der Flasche haftet. Wirklich. Und sowas, was waren tausend Sachen, die dann immer wieder, ja. wo man sich jedes Mal wieder neu reinfuchsen musste, neue Dinge dazulernen musste. Ja, und hat dann irgendwann tatsächlich den Startschuss dann geben können. Aber das war ein Prozess von einem halben Jahr, bis dann wirklich die erste Flasche auf den Markt gekommen ist.
Stichwort abfüllen. Wie viele Gläser musstest du trinken, bis du dein Gin gefunden hast?
Tatsächlich waren es gar nicht so viele Anläufe, weil einfach so die Vorgaben mit Zitrus, Schärfe, Ingwer, irgendwelche solche, in die Richtung sollte es gehen. Gerade ich wollte auch, dass da eine richtige schöne Note auch mit drin ist, wo du gleich riechst, boah, geil, das ist Zitrus und nicht, manche schmecken ja wirklich spritig. Und die haben das gut hingekriegt. Tatsächlich, ich habe immer vier Samples gekriegt, wo dann das eine mit 44%, 40, mehr in die Richtung, mehr in die. Und so hatten wir ein paar Anläufe, drei, vier Mal, bisschen was getastet. Und dann waren wir schnell da. Zumindest beim ersten ging das echt zügig.
Das
Das war
ist
nachher nicht das Problem.
ja, erzähl doch dann ganz genau, ist nicht ganz, ganz, ganz in die Tiefe, aber dein Rezept für deinen Gin, was ist dann das Wichtigste?
Ich finde ja, dadurch, dass es wirklich sehr jetzt bei dem sehr zitruslastig ist mit Bergamotte, Orange, Zitrone, dann Zitronengras gerade, das riechst du auch raus, dass der harmonisch ist. Da muss da gar nicht viel Schnickschnack. Ich mache es am liebsten mit einem schönen mediterranen Tonic und eine kleine Orange rein, Zitrone und das reicht dann schon. Ich finde, das ist natürlich ein traumhaftes Sommergetränk, aber kann man auch im Winter sehr gut zu sich nehmen. Ja, genau. Zum Weihnachtsmarkt haben wir jetzt ja, hatte ja auch einen Stand auf dem Kieler Weihnachtsmarkt, da haben wir nochmal was ganz anderes mit reingebracht. Glühgin mit einem Apfelquittenpunsch und verschiedenen Weihnachtsgewürzen. Also, wie gesagt, da ist der Food Scout auch dann hier in meiner Garage und mixt jeden Morgen dann die neue Textur an. Das ist schon geil, da sind immer viele Dinge dabei, die dann auch Laune machen, aber wieder was Neues sind und wo man immer wieder, ja, bisschen Abenteuer dabei hat.
Was mich ein bisschen irritiert hat, sind die Farben deiner Flasche. Schwarz-gelb. Man könnte jetzt meinen, du hast dann in dieser Woche den Dortmundern vorher jedem eine Flasche geschenkt, die dann die Flasche leer getrunken haben, um dann in Kiel so einen Auftritt hinzulegen. Aber warum schwarz-gelb?
Ja, schwarz-gelb war tatsächlich eher wegen Zitrus. Also ich wollte was Dunkles, eine dunkle Flasche und eine Farbe war ich mir nicht ganz sicher, aber für mich war klar irgendwie, dass es relativ neutral ist, jetzt im Hinblick auf Fußball, weil grün, weiß, braun, blau, rot, alles ist irgendwo mit einem Verein dann verbunden. Und da wollte ich halt irgendwie weg, weil es mein Produkt sein soll und deswegen ist es gelb eigentlich wegen der Zitrusnoten geworden.
Wunderbar.
Aber trotzdem, die Dortmunder haben, glaube ich, tatsächlich ein, zwei
Nachgefrust.
zu sich genommen, vorm Spiel.
Vorspiel und wahrscheinlich dann danach auch. Ja, also.
Ja.
Hast du denn auch schon Gin von Ulf Kirsten und Martin Harnik probiert? Denn die sind ja auch in deinem im Wettbewerb, ne? Ulf
Ja.
mit der Schwatte. Und wusste ich gar nicht. Ich wusste nur, dass er eine Indoor-Golfanlage hat. Aber Martin Harnik ist ja auch überall rührig. Mali Gin, also auch eine.
Genau. Ja, der Schwatte wusste ich eh und Hanno hat ja seinen vor Weihnachten rausgebracht. Da hatten wir auch, bevor er das gemacht hat, hatten wir auch ein langes Gespräch nochmal. Da hat er mich ein paar Dinge gefragt, weil ich ja dann ein Jahr vorher das schon ja umgesetzt habe und da haben wir uns dann gut ausgetauscht. Aber super Produkt. Ich habe mir gleich einen bestellt bei ihm. Er war verwundert. Er sagt, sag doch Bescheid, dann schicke ich dir einen. Nein, nein, ich wollte mal sehen, so mit Bestellung, wie der ganze Ablauf ist, wann ich die Flasche kriege, wie es aussieht, Verpackung, Versand. Das will man dann natürlich auch mal ein bisschen gucken, wie das
Konkurrenzbeobachtung
läuft.
nennt man das dann,
Wie
ne?
bitte?
Konkurrenzbeobachtung nennt man das
Ja,
dann.
genau. Also so ein bisschen sehen, wo kann man selber was verbessern, was lief da vielleicht nicht ideal und nein. Auf jeden Fall ein geiles Produkt, finde ich. Ein richtig cooles Produkt. Mal sehen. Der Markt ist ja mittlerweile tatsächlich sehr, sehr voll. Und ich glaube, er hat da jetzt nochmal eine Nische mit dem Malle Gin, wirklich Richtung Golf, auch mit seiner Golfanlage. Da hat er natürlich viele, viele Kontakte, die er, glaube ich, dann auch nutzen kann, sodass du da eine Nische hast, wo er die überall auf Golfplätzen, glaube ich, sehr gut an den Mann bringen kann. Weil sonst im Laden stehen halt tatsächlich, ja, Unmengen. Also ich sage ja auch selbst, mein Zeitpunkt vor 5, 6 Jahren, wo ich wirklich schon die Gedanken hatte vor 6 Jahren, das wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, was jetzt rein das Gin-Business so angeht. Jetzt sind so viele auf dem Markt, der ist fast gesättigt. Auch die Nachfrage geht ein bisschen nach unten, weil es über gefühlt 10 Jahre einfach diesen Hype jetzt, Boom jetzt gab. Aber ich bin immer noch überzeugt von dem Produkt, von meinem Produkt, und ich wollte es unbedingt verwirklichen. Sonst hätte ich das dauernd in meinem Hinterkopf gehabt. Du wolltest doch mal. Ich habe es jetzt umgesetzt und es läuft gut. Und alles, was jetzt kommt, wird man sehen. Ich habe jetzt gesagt, 1,5 Jahre Vollgas. Jetzt haben wir Anfang des Jahres. Jetzt hatte ich noch ein bisschen was wegen Weihnachtsmarkt aufzuarbeiten. Und jetzt, wenn Ruhe kommt, muss ich mir mal Ziele genau setzen. Wo kann ich? Wo will ich hin? Und das wird jetzt alles die nächsten Tage und Wochen passieren. Und dann werden wir sehen, was da noch möglich ist.
Wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie war denn die Resonanz? Du hast eben gesagt, die ersten Flaschen waren alle weg, ausverkauft, jetzt kommt das zweite.
Genau.
Da hilft natürlich auch, wenn ich so einen Gin kaufe, tatsächlich auch, dass ein prominenter Name draufsteht und auch mit diesem Witz, ne, Gin Bartels, oder?
Ja, keine Frage, dass der jetzt erstmal auch in Norddeutschland, gerade in Kiel, Hamburg vielleicht noch und Bremen, also dass so erstmal am besten angenommen wird und läuft. Und dass die Limited Edition, die war tatsächlich nach 3 Wochen ausverkauft, 561 Flaschen, nur über meinen Online-Shop, dass da erstmal nur Name war ja mit Unterschrift und noch Widmung und so weiter, alles sehr persönlich und sehr mit dem Fußball verbunden. Erstmal zieht ganz klar. Das zweite Produkt, da bin ich jetzt bewusst, der jetzt auch im Handel ist, von der Person von mir eigentlich so ein bisschen weg, weil ich einfach überzeugt bin immer noch von dem Produkt und ich das mehr in den Vordergrund stellen wollte und ich auch einfach möchte, dass die Leute das trinken und nicht nur hinstellen. Und das ist so ein bisschen die Kunst. Ich versuche es natürlich immer noch persönlich zu halten, mal eine Unterschrift drauf, ein Foto dazu, wenn man sich sieht, irgendwelche Endverbraucher messen. Das ist einfach das, was am besten läuft, weil man sich dann auch austauscht, nimm eine Flasche mit, machst noch was drauf und so. So funktioniert es am besten, aber ich sage halt, ich finde, und das ist auch das Feedback von dem Großteil der Leute, oh, schmeckt ja tatsächlich auch geil. Also so richtig überrascht, aber ich sage, ja, ich finde auch, dass das ein geiles Produkt ist und dass alle das ein bisschen mehr trinken sollen und nicht nur aufgrund der Flasche oder aufgrund meines Namens oder einer Unterschrift, die dann nur sich hinstellen. Deswegen, das ist so das Ziel, die einfach noch mehr in die Münder der Leute zu kriegen.
Ja klar, wenn du als Merchandising-Artikel dann eben einmal nur da steht und vollstaubt, hast du ja da auch nichts davon. Die sollen es ja trinken und noch eine kaufen, noch eine kaufen, noch eine kaufen. Ich
So,
meine,
im Idealfall ja.
Fernpost mit Finn Bartels und dann, ja, die Flasche ist leer, bestellen wir eine neue, ne?
Genau.
Also wie gesagt, du setzt dich noch hin, überlegst, was dann noch weiterkommt. Ich weiß gar nicht, was man im Gin-Geschäft dann noch machen kann. Klar, andere Geschmäcker oder Sondereditionen,
Ja,
kann alles machen, ne?
es geht auch ein bisschen um die Ausrichtung, ne? Also ich habe jetzt ja, es gibt ja einmal so grob den Einzelhandel, wo du rein kannst, dann Gastronomie, Hotels, Bars, Restaurants. Oder halt auch Events, weil ich jetzt Kieler Woche und Weihnachtsmarkt gemacht habe. Sowas ist halt auch cool. Ich habe mir da so einen Container jetzt dann geholt und den gebrandet und so. Und das, ich muss gerade sehen, wo willst du denn den Fokus drauf legen? In welche Richtung soll es am Ende gehen? Und was funktioniert einfach am besten? So Endverbrauchermessen zum Beispiel auch noch so in Weich in Bremen, Fisch und Feines oder im Citypark hier in Kiel stand ich in der Mitte. So, man hat jetzt gerade so ein paar alles ausprobiert, sag ich mal, in den ersten 1,5 Jahren. Und jetzt muss man ein bisschen, glaube ich, den Fokus auf ein, zwei Richtungen legen und sehen, was funktioniert am besten und da dann wirklich dann Vollgas geben. Sonderedition ist natürlich immer noch mal interessant, aber mal sehen, was da kommt, mal sehen.
Was sagen denn ehemalige Fußballkollegen? Oder haben die dich noch nicht angehauen?
Doch, klar, also gerade Kieler Woche habe ich auch immer den einen oder anderen Jungen da gesehen an meinem Stand. Jetzt das Trainerteam war tatsächlich in der Woche jetzt von Holstein vorm Augsburg-Spiel bei mir am Stand, da haben sie sich den Feinschliff nämlich geholt für das sensationelle Heimspiel vom Winter. Nein, also das war eh so ein bisschen Spaß am Ende hier, wo der Name dann auch in Kiel ein bisschen rumgeisterte bei der Mannschaft und im Trainerteam, ja, mach das doch mal. Aber irgendwie hat keiner damit gerechnet, dass ich es dann tatsächlich angehe, weil irgendwann habe ich es dann tatsächlich gemacht und habe es dann ja durchgezogen. Deswegen Resonanz war auch da ganz gut bisher.
Drücken wir die Daumen, dass es so weitergeht. Ganz kurz fliegen wir durch deine Karriere. Warum ist jemand, der in Kiel geboren ist und wo der Opa so ein hervorragender, erfolgreicher Handballer gewesen ist, warum bist du nicht Handballer beim THW Kiel geworden?
Ja, zu kleine Hände, zu klein, zu kleine Hände. Mein Opa war ja Kreisläufer, also auch nicht riesig. Aber letztendlich hat mein Papa schon ein bisschen gegen angearbeitet. Er hat am Anfang beides gemacht, Handball und Fußball. Und ist dann irgendwann mehr zum Fußball. Und ich habe als kleiner Junge schon nur gekickt, nur Fußball gespielt. Obwohl ich natürlich auch gerne THW gucke. Und Ja, man natürlich schon gesagt, mit Stolz zurückguckt, was Opa erreicht hat mit dreimal deutscher Meister im THW. Da bin ich ja nie hingekommen beim Fußball. Aber nee, für mich kam dann Handball irgendwie gar nicht in Frage. Witzigerweise spielen jetzt meine beiden Töchter Handball. Und zum Zuschauen, wie gesagt, ist das genial, finde ich.
Und wie ist das denn zu Hause? Konflikte, die Handballer gegen die Fußballer, oder ist das da so auch sehr tolerant?
Da sind wir sehr tolerant. Mein kleiner spielt Fußball tatsächlich. Und jetzt am Wochenende ist alles dabei. Samstags ist einmal Handball und Sonntagmorgen ist Handball und nachmittags Fußball. Also schönes Sportwochenende haben wir vor uns. Macht aber Spaß.
Dein erster Club und womöglich auch dein letzter Club, die Spielvereinigung Eidertal-Molfsee. Da geht man dann als normaler Junge hin. War Holstein Kiel damals noch gar kein Thema. Geht man da nicht so hin? War überhaupt gar nicht die Idee, irgendwann mal damit auch möglicherweise Erfolge zu feiern? Oder warum gerade Molfsee? Weil du da auch groß geworden bist, weil es um die Ecke
Ja,
ist, oder?
geboren und gewohnt und gespielt habe ich erstmal TSV Russe, noch ein Verein, aber dann sind, glaube D-Jugend oder C-Jugend, viele Jungs von uns zu Eidertal gegangen. Dann bin ich halt auch mitgegangen und habe dann 4 Jahre, meine ich, hier in der Jugend gespielt. Und damals war es halt so, dass man erst ab der B-Jugend, wo dann Holstein auch höher gespielt hat, dann sind alle aus ihren Dorfvereinen, wir haben zwar alle schon Kreisliga und Landesauswahl und so gespielt, aber erst dann sind wir alle zu Holstein gegangen. Um dann höherklassig zu spielen, so. Die anderen Vereine fanden das damals immer schon nicht so gut, dass Holstein plötzlich alle weggeholt hat und der einzige Verein dann so mehr oder weniger war in der Umgebung. Aber es war halt damals so und deswegen kam es vorher gar nicht so in Frage, dahin zu gehen. Es gab zwar Holstein in der Jugend, aber die hat man eher geschlagen. Also bis zur B-Jugend hat man die eher in den ganzen Jugenden geschlagen und dann sind wir halt alle hin. Ja, der Traum war immer da, also als kleines Kind schon, Profifußballer zu werden. Aber ich habe mir nie diesen Druck hatte ich nie, dass ich das jetzt machen muss und will unbedingt, sondern ich hatte einfach immer nur Freude und habe denen nachgeeifert, die im Fernsehen da rumlaufen, ja.
Jetzt war Holstein Kiel damals ja nicht Bundesligist. Was hattest du denn, was war denn dein Traumclub als kleiner Junge? Was
Ah.
sagen?
Ganz, ganz früher, wie das so ist, ne, das hat man ja nie dann laut gesagt. Mein Patenonkel hatte Dauerkarten beim HSV. Das war der nächste Bundesligist. Und da war ich natürlich, wenn er mich mitgenommen hat, immer Feuer und Flamme dabei zu sein. Ne? Die Ausrichtung, was die Vereine angeht, hat sich dann im Laufe der Jahre ein bisschen geändert. Aber als kleines Kind ist man natürlich, egal wo man ins Stadion kommt und Bundesliga guckt, erstmal begeistert. Und deswegen war da zumindest, die waren das die Anfänge für mich im Volksparkstadion.
Ja, krass, zu St. Pauli kommen wir ja gleich noch. Wie hat sich das dann für dich entwickelt? Wann hast du gemerkt, als du da bei Holstein Kiel tätig warst? Da kam ja dann in der Sprung von den Junioren zu den Senioren, Regionalliga war es, glaube ich, dann. Wann hast du dann gemerkt, oh, es ist ja, für mich reicht es ja auch höherklassig, möglicherweise kann ich damit ja auch Geld verdienen. Hattest du irgendwann, kam da Berater auf dich zu oder wie kann man sich das vorstellen?
Also, wie ich das so im Kopf habe, habe ich es gar nicht so im Kopf. Also, ich habe ja auch eher, war immer so, ja, wie nennt man das nicht, leichtfertig wollte ich jetzt nicht sagen, aber so leichtfüßig, locker, wollte Fußball spielen, habe auch manchmal, und das war am Anfang halt auch so, da haben sich die älteren Spieler, so ein André Breitenreiter damals in Kiel und so, auch mal mich beiseite genommen, weil ich so diese Chance noch nicht erkannt habe. Ich bin dann doch noch mal rausgegangen, obwohl ich nächsten Tag Zweite spielen sollte. Hab dann hier und da mal Flausen, bin zu spät zum Auslaufen gekommen und so. Also, wenn irgendwann haben sie mich mal tatsächlich geschnappt oder nicht nur einmal, aber ein, zwei Mal und gesagt, Finn, du musst das ein bisschen in den Griff kriegen, weil sonst müssen wir auch mal mit dem Trainer sprechen. Das ist nicht professionell, das ist nicht gut fürs Gefüge, du bist 18 Jahre alt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, scheiße, das ist hier nicht mehr nur Jugendfußball und ein bisschen Kicken am Wochenende, sondern Regionalliga und dann, ja, danach der nächste Schritt war ja dann gleich Hansa Rostock Bundesliga. Und das musste ich aber erst nach und nach lernen und da bin ich immer noch dankbar, dass sie mir ein, zwei, drei Chancen auch gegeben haben, die Jungs damals. Auch wenn es knochenhart war. Wir hatten ja eine Truppe mit einigen Ü-30 Spielern und ja, damals war der Umgang noch ein bisschen anders mit einem jungen Spieler. Also ich sage ja immer so ein schönes Beispiel, da steht ein Tor und du bist der einzig Junge, dann kriegst du erst die eine Seite und dann machst du. Da hilft dir dann keiner, übertrieben gesagt, aber es war tatsächlich noch so. Und da musste man sich auf dem Feld zumindest, und da habe ich halt nie, auf dem Feld war immer was anderes, da habe ich Vollgas gegeben, ohne Druck, ohne alles, einfach Vollgas, Adrenalin. Und das hat dann immer ausgereicht, dass ich nachher mehr und mehr gespielt habe, so, ohne dass ich dachte, ach ja, Mann, das ist ja richtig gut, cool. Ich spiele ja gut und spiele ja viel und so, sondern einfach immer nur Gas gegeben und gespielt. Und deswegen kam nachher der Wechsel. Wir sind ja dann leider abgestiegen mit Holstein aus der Regionalliga. Und der Wechsel zu Rostock kam dann relativ zügig. Er wollte halt Hagelsdorf damals, hat dann wohl praktisch kurz nach Spielende angerufen. Hier, ich wollte abwarten, wie er das letzte Spiel macht. Und aber ich würde gerne Finn nach Rostock holen. Und dann war natürlich schon so, also mein Berater damals, Steffen Schneekloth, mit dem ich ja auch von klein auf immer als Berater hatte, eher auch zur Familie so ein ja, freundschaftliches Verhältnis hatte. Ja, war denn klar, Bundesliga jetzt auf einmal? Also hier aus Kiel, so Regionalliga, eigentlich nur ein bisschen gekickt, mit seinen Kumpels noch immer was gemacht und jetzt auf einmal, ja, Bundesliga, weil die ja aufgestiegen sind. Da gab es gar keine zwei Meinungen. Das ist jetzt die Chance, ne? Und dann ist es, glaube ich, zum ersten Mal so bewusst geworden, oh, da kann ja doch echt was gehen. Und dann, ja, habe ich den Schritt gewagt, brauchte meine Zeit in Rostock, also habe viel dann erstmal das erste Halbjahr oben trainiert, aber die ersten Monate immer Zweite gespielt, weiter aber immer Vollgas gegeben und irgendwann kam die Chance dann oben. Ja.
Erinnerst du dich noch an die ersten Tage da oben, wo du
Ja, es war
als
für mich schwer, ne?
Regionalliga-Fußballer, als kurz, ja, du ja, fast Erwachsener, aus deinem Umfeld, was du so kanntest, auf einmal, ja, Rostock, die große, weite Fußballwelt, Bundesliga, sagst du. War das schwierig für dich am Anfang? Auch mit Heimweh, auch das schaffe ich nicht, wo du auch ein bisschen Zweifel hattest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich ja bewusst so mit 14, 15 gegen ein Internat entschieden, weil ich zu Hause bleiben wollte. Weil ich nicht dieses irgendwo, war auch Rostock im Raum, was weiß ich, Schalke, Bremen, hätte, also waren einige Sachen und ich so, nein, ich will nicht in ein Internat, ich will nicht dieses Schule, Fußball, Schule lernen und dann 10 Uhr zu Hause sein. Also ich brauchte einfach auch ein bisschen Freiheiten, meine Familie, meine Freunde um mich, um einfach auch weiter Spaß an der Sache zu haben. Ich glaube, es hätte echt in die andere Richtung sonst gehen können, dass ich den Spaß verloren hätte, wenn man nur diesen Fokus so auf diesen Fußball gehabt hätte. Und deswegen war es natürlich schon auch für mich dann mit 20 dann zwar schon, aber das erste Mal raus hier aus Kiel, alleine in der Wohnung. Ich bin ja eh einer, der manchmal ein bisschen Zeit braucht, bis er irgendwo ankommt, ein bisschen ruhiger ist, sich erstmal anguckt, eher introvertiert ist. Und natürlich hatte ich am Anfang Phasen, da waren meine Eltern viel da, die mich einfach dann auch erstmal noch unterstützt haben. Ich bin dann zum Training, aber auch schnell wieder nach Hause, gegessen, geschlafen, wieder zum Training und so brauchte ich dann meine Anlaufphase. Aber das Training hat halt immer geholfen, weil ich da Vollgas gegeben habe und dann auch gemerkt habe, so nach und nach werde ich da akzeptiert und komme an. Und so hat man natürlich als junger Kerl dann vielleicht auch den einen oder anderen Nebenfußball nochmal gefunden, dann doch mal einen Mannschaftsabend, doch mal raus und so ja, hat man dann nach und nach Anschluss gefunden. Und ja, aber der Anfang war auf jeden Fall nicht ganz, ganz leicht für mich.
Wie groß war für dich der Unterschied Regionalliga, Fußballtraining, Spiele zum Vergleich, Bundesliga, Fußballtraining, Spiele?
Ja, riesig. Also nicht umsonst habe ich wirklich Monate gebraucht, um mich nach und nach daran zu gewöhnen. Also das Training war einfach ein Riesenunterschied, die Intensität, die Qualität natürlich vor allen Dingen und das Tempo. Also da musste ich mich auf jeden Fall erstmal umgucken. Aber deswegen hat es halt gut getan, dass ich da oben trainiert habe, unten dann weiter, war das Oberliga oder Regionalliga, spielen konnte. Und so ist man nach und nach gewachsen und hat dann, ja, so konnte ich mich dann akklimatisieren. Jeder hat mir die Zeit gegeben und das war halt auch das Gute. Es hat jetzt keiner große Dinge von mir erwartet, sondern ich bin eher als Nachwuchskicker mit Potenzial gekommen und jeder hat mir alle Zeit der Welt gegeben und keiner hat irgendwas erwartet. Und so fällt es mir dann halt auch am einfachsten. Also so ein bisschen im Schatten von vielen, vielen anderen, aber trotzdem, oh ja, da ist ja einer, der macht das nicht schlecht. Nach und nach sich dann entwickeln zu können. Und das kam mir dann, glaube ich, zugute.
Dann am 6. Oktober 2007, erstes Bundesligaspiel. Was sind deine Erinnerungen?
Ja, war das Bielefeld?
Gegen Wolfsburg.
Wolfsburg, genau. Bielefeld war ja das erste Tor dann, ja.
Genau, da
Ja,
kommen wir.
Wolfsburg, also das erste Richtige, was ich im Kopf habe, ist so beim HSV, wo wir 2-0 verloren haben. Plötzlich von Anfang an. Ich dachte, hä, was ist jetzt los? Warum von Anfang an?
Was soll
Vor
das?
50.000 und da ging auch nicht viel, muss man sagen. Also da war ich plötzlich spielte gegen, weiß ich nicht, Van der Vaart und wer da auf der anderen Seite war, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten die damals ja noch eine geile Truppe. Also jetzt nicht despektierlich zu jetzt, aber gefühlt Europa League, Champions League
Ja,
Truppe.
international unterwegs, ja.
Und das war natürlich, da war alles. Und dann Wolfsburg habe ich, ja, als Einwechslung weiß ich noch, aber das habe ich gar nicht so präsent. Und dann natürlich noch Bielefeld, wo ich auch eingewechselt wurde, meine ich, und dann mein erstes Tor gemacht habe. So,
Erster
das
März
sind die ersten Momente in
2008
der
war es.
Bundesliga. Wie bitte?
1. März 2008 können wir bald
Da siehst du,
feiern.
das ist sogar noch später gewesen, siehst du?
Ja, es soll irgendwie so ein Kacktor gewesen sein, irgendwie so ein
Ja.
Kacktor,
Ja, wenn dann richtig, ne? Gleich mit dem Fallrückzieher
Fallrückzieher.
gestartet.
Ja.
Nein, war ein bisschen Glück dabei, ein bisschen abgefälscht. Mein späterer Kollege Matze Hein konnte nichts machen. Ja.
Ja, waren das dann eben die Lehrjahre mit diesen wunderbaren Erlebnissen? Rostock, ist das da auch die Überschrift für dich?
Ja, also, ja klar. Also die Erfahrung sammeln, ich habe mich da auf jeden Fall viel, viel weiterentwickelt. Natürlich auch mit schweren Phasen. Also gerade da habe ich auch gelernt, mit Kritik, Tiefschlägen und so weiter umzugehen, mit dem Abstieg. Ich sage mal, aus der Bundesliga, da war noch alles ruhig, aber dann nachher tatsächlich auch zweite Liga gegen Abstieg zu spielen und auch noch abzusteigen. Da hat man, glaube ich, einiges erlebt, ja, an Kritik, ja, oft auch gerechtfertigt, aber manches auch weit, weit drüber hinaus, wo man als junger Spieler, boah, gar nicht wusste, was passiert hier gerade. Wir spielen ja eigentlich nur Fußball. Und das geht doch jetzt weit über das hinaus mit persönlich und Angriffen und Beleidigung und Bedrohung. Das hat mich aber, glaube ich, auch ein bisschen weitergebracht, um danach alles, was dann war, ein bisschen entspannter zu sehen, weil das, die ganze Kritik war dann nur noch halb so schlimm, die dann später mal kam. Nee, auf jeden Fall hat mich die Zeit, ja, wachsen lassen, reifer werden lassen auch, weil auch in dem Zeitraum habe ich auch immer noch Flausen im Kopf gehabt, so. Und man war immer noch jung und es war eine Zeit da, war man dann auch noch mal hier und da unterwegs und so weiter. Hat nicht alles immer, ja, nur den Fußball gesehen, aber ich glaube, mit der Zeit wurde es auch da zumindest so, dass man das sich die Zeiten anders genommen hat mit dem Fokus, wann man mal was anderes machen durfte und wann man doch, ja, Vollgas geben muss.
In deiner Zeit in Rostock, da gab es dann auch einen Anruf, einen Bundestrainer da angerufen. Du hast ein Länderspiel in der U21 gemacht. Ausgerechnet Dänemark passt ja jetzt so wieder mit deinem U21. Ne? Ein Spiel hat ja nicht jeder. Ist ja, kann man ja schon mal stolz drauf sein. Aber da kommt
Ja.
auch die Frage, warum ist es denn dann nur bei diesem einen geblieben? Adler auf der Brust,
Ja.
Hymne ist doch auch ganz geil und dann.
Ja, ich bin immer noch dankbar dafür, dass ich ein Spiel machen durfte. Die Umstände waren ganz, ganz verrückt. Ich glaube, das war nach der Saisonspiel. Wir waren alle im Urlaub schon, da war Nationalmannschaft. Und dann waren, ja, unser Jahrgang war ja Bombe. Die sind ja dann auch Europameister noch geworden. Und da waren ja viele, viele spätere Stars und Nationalspieler dabei. Und da haben aber viele, viele abgesagt. Kein Bock mehr gehabt nach der Saison. Ich weiß nicht, weil es ja auch nur ein Freundschaftskick war. Dann war es noch in Lübeck, also bei mir um die Ecke. Und dann, ja, hat die da als angerufen oder gesagt, hier, wir brauchen noch mal einen. Schuhe und so war alles in Rostock. Ich war in Kiel, weil ihr Urlaub war. Musste ich noch mal mir irgendwo in ein Schuhgeschäft Fußballschuhe besorgen und bin dann hingefahren. Und ja, ich bin immer noch dankbar dafür, dass ich jetzt ein Spiel machen durfte. Mein Trikot habe ich unglücklicherweise getauscht mit dem, wo gar nichts draufsteht. Und man, ich weiß immer noch nicht, wer das genau war oder der spielt auch nicht höherklassig. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber sonst war es ein schönes Erlebnis, auch wenn da viele Umstände dazu kamen, dass es dann so gekommen ist. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, weil das ist dann nur bei einem geblieben ist, weil danach dann viele, viele gute Jungs doch wieder bei den Lehrgängen und Spielen danach dabei waren.
Nach Rostock der Wechsel nach Hamburg und nicht zum jugendlichen Traumverein HSV, sondern der andere Club, St. Pauli. Wie kam das zustande?
Ja, der Kontakt kam relativ früh zustande. Schon Vertrag lief dann aus in Rostock zum Saisonende. Und mit Stanislavski haben wir uns dann schon im Winter getroffen, dass die mich unbedingt ja, nach Hamburg zu St. Pauli holen wollen. Aber klar war da auch schon, ja, es ist schwierig. Also die Rivalität, unsere aktuelle Situation, ja, da war mir, also klar, dieser Verein St. Pauli ist ja schon immer irgendwie was Besonderes und Kult und irgendwie der ganz andere Verein, irgendwie der, mit dem man aber immer Positives verbindet. Aber trotzdem hatten wir auch heftige Spiele und Situationen natürlich. Und gerade die Fanlager sind sich ja sehr, sehr ungrün, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da war natürlich schon kurz die Frage, kannst du das machen? Ja, willst du aber eigentlich? Und da haben wir halt dann versucht, so lange wie möglich unter Verschluss zu halten, damit eben nicht Unruhe aufkommt. Und es ist tatsächlich genau vorm Relegationsrückspiel gegen Ingolstadt, Hinspiel hatten wir verloren, glaube ich, ist es dann durchgesickert. Und dann war natürlich das Rückspiel auch mit der Unzufriedenheit aus der ganzen Saison und mit dem unglücklichen Hinspiel. Oh, war es dann schon ein hartes Spiel für mich. Also ich wurde schon während des Spiels ja ausgepfiffen, beleidigt und konnte damit auch nicht so richtig umgehen, habe kein gutes Spiel gemacht, wurde dann zur Halbzeit ausgewechselt und wir sind abgestiegen. Und damit war der Wechsel natürlich, wenn wir wenigstens die Klasse gehalten hätten und ich hätte noch mal was dazu beitragen können, dann wäre
Ja.
der Wechsel, glaube ich, ja, nicht natürlich immer noch, wären alle ein bisschen sauer und natürlich kritisch, verstehe ich ja auch. Aber er wäre nicht so extrem verlaufen wie danach. Ich habe mich ja dann auch abgemeldet bei Facebook, weil ich da Nachrichten und Bedrohungen gekriegt habe und ich soll nie wieder in die Stadt kommen. Und der schlimmste Fehler, wir haben unseren Sohn Finn genannt, jetzt müssen wir ein Leben lang damit leben, du. Und alles Mögliche, also weit, weit auch drunter unter normalen Dingen. Und deswegen, ja, war es natürlich ein Wechsel, Kritik und so, wie gesagt, kann ich alles verstehen. Und diese gesunde Rivalität, davon lebt der Fußball ja auch. Und dass ich jetzt so einen Wechsel zum Beispiel nach St. Pauli und Werder nicht mehr zum HSV gemacht hätte, nie mehr, war mir dann auch nachher irgendwann klar, weil irgendwann kommst du bei Vereinen an und hast einfach diese, ja, diese verinnerlichst du dann schon auch. Das war damals noch nicht so, aber ja, auch durch den Wechsel hat man dann wieder bisschen was an Erfahrung mitgenommen. Nicht immer nur schöne, aber die Aufnahme dann oder wie ich dann bei St. Pauli aufgenommen war, war wieder 100% positiv. Also da war gar keine, ja, gar kein irgendwie Funke von, oh Scheiße, du warst ja früher bei dem und dem Verein, sondern da war eher alles so voll, boah, du bist jetzt bei uns, geil, leg los. Und das war halt dann wieder gut und hat mich dann recht schnell da ankommen lassen.
War das denn für dich so ein bisschen komisch, als junge, großer HSV-Fan, Volksparkstadion, und auf einmal schnürst du die Fußballschuhe vom Lokalrivalen St. Pauli?
Also das hat ja, also das hat
Das ist
schon
ja keiner,
deutlich
ist ja nur für dich, ist
abgeerbt.
ja
Also
nur,
ich,
ne?
ja, ich war ja als Kind und so schon mit HSV-Sachen, aber es war nachher nicht mehr so, als ich dann bei Holstein gespielt habe und dann auch zu Rostock, da war jetzt keine, nicht mehr dieses Fansein schon da, auch schon in der Jugend, das war nachher nicht mehr so. Deswegen war es für mich dann nicht die Rivalität zum HSV von St. Pauli, sondern eher natürlich die Rivalität zu Hansa Rostock, den zumindest in den Gedanken eine Rolle gespielt hat.
Und wieder ein so ein Highlight-Spiel, was man sich da wahrscheinlich, gehört wahrscheinlich zu den Top 3 Spielen, die man so erlebt. 19. Februar 2011, das Derby gegen den HSV. Ja, immer was Besonderes, aber es war der erste Sieg von St. Pauli nach wie vielen Jahren? 1977 bis 2011. Wie viele Jahre sind das? Genügend. Viele, viele, viele Jahre. Besonderes Erlebnis, oder?
Ja. Definitiv, also als absoluter Underdog, dann im Volkspark zu gewinnen. Und wie gesagt, auch damals war es noch eine andere Truppe, wenn du die Namen liest. Und ich glaube, sie haben uns auch an die Wand gespielt. Wir hatten nur Pliquet im Kasten, der da einiges rausgeholt hat und machen dann so mit unserer einzigen Chance dann irgendwie auch das Tor. Und das war natürlich genial. Das war auch noch der Abschluss einer perfekten englischen Woche, meine ich, wo du drei Siege in der englischen Woche geholt hast. Ja, war absolut, ja, ein Gänsehautmoment. Ich mag es ja eh manchmal auch auswärts lieber zu spielen, wenn dann nur dieser Block, alle anderen sind irgendwie gegen dich und so. Aber dieser Block unterstützt dich und peitscht ihn nach vorne und dann so beim Tor einfach das ganze Stadion still und nur die Ecke. Sowas finde ich halt irgendwie geil und das ist natürlich nochmal was Besonderes in so einem Derby, wenn du dann nur dieses eine Tor machst zum 1-0. War auf jeden Fall ein großes Highlight auf jeden Fall.
Das war bestimmt so ein Abend, den ihr dann mit Gin gefeiert habt, wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, es war sehr spät und ich bin mir nicht mehr sicher, ob sogar Wochenende dann wieder Spiel war, weil das ja nachgeholt wurde, meine ich, das Spiel damals, aus irgendwelchen Gründen. Ja, ich bin, hab's, krieg's nicht mehr ganz zusammen.
Aber ich
Na,
glaube,
danach haben wir
danach
leider
habt ihr
noch nicht
nichts
mehr
mehr
viel
gewonnen, ne?
geholt,
Danach
das weiß ich noch.
habt ihr nichts mehr gewonnen und danach.
Ein Unentschieden, glaube ich, nur noch und sind abgestiegen, ja.
Ja, schade.
Weiß nicht, ob man das nicht hätte eintauschen sollen können.
Ja, im Nachhinein, ja.
Ja.
Und dann wolltest du unbedingt mal Richtung Süden und bist nach Bremen gewechselt.
Ja, weit, weit in den Süden.
Südlicher warst du, glaube ich, nicht, außer bei Auswärtsspielen.
Ja.
Wie kam das zustande? St. Pauli Bremen.
Auch, ja, auch da. Also ich habe ja immer eigentlich mit offenen Karten dann schon gespielt, mit der Ausnahme da, wo es unangenehm war, beziehungsweise da wusste Rostock auch Bescheid, dass ich nicht verlängern möchte. Aber da war es halt auch so, dass Werder vor dem Winter auf mich zugekommen ist, mein Vertrag ausgelaufen ist und ja, ich einfach bei St. Pauli eine Riesenzeit zu dem Zeitpunkt auch hatte und insgesamt eine super Zeit, aber das war halt so, ja, meine beste Hinrunde für St. Pauli, glaube ich. Und dann kam halt die Anfrage von Robin Dutt und Werder Bremen. Und Werder ist immer noch in, irgendwie weiß ich nicht, es ist ja immer noch diese legendären Europapokalabende, Werder Bremen, Champions League über Jahre, deutscher Meister. Also es war immer noch so, boah, jetzt ist es Werder Bremen, also die Anfrage, ne? Es ist nicht irgendwie Mainz, ohne dass es jetzt irgendwie negativ ist, aber Mainz, Augsburg, sondern es war damals so Werder Bremen und deswegen dachte ich so, boah, geil. Also natürlich denkt man drüber nach und dieses St. Pauli war traumhaft, aber es war einfach für mich der nächste Schritt. Und ich war 27 und es war so ein Ding, jetzt ist das perfekte Alter, um nochmal Bundesliga zu spielen, weil wir ja mit St. Pauli dann auch 3 Jahre wieder zweite Liga gespielt haben, zwar immer nah dran waren oder oft, aber für mich war das nochmal so, jetzt kannst du noch einmal zeigen, dass du Bundesliga dauerhaft spielen kannst. Und deswegen kam das ideal zum idealen Zeitpunkt. Ich bin dann auch mit Rashid, haben wir dann schon im Winter so alles abgeklärt. Rashid, ich möchte das gerne machen und du weißt Bescheid jetzt über alles. Ja, und sind dann, ja, dann war klar, in welche Richtung das geht. Und dann, ja, war noch ein halbes Jahr natürlich Vollgas für St. Pauli. Wehmut natürlich beim Abschied. Das war ja auch noch Bollers Abschied dann am Ende, was natürlich dann, ja, das war richtig emotional alles. Aber ja, mit Vorfreude auf das, was vielleicht da in Bremen gehen kann für mich
Was war dein
persönlich.
Highlight-Spiel für den SV Werder?
Oh, es waren ja tatsächlich doch ein paar. Also ganz, da bin ich ja ganz glücklich drüber, dass da einige waren. Weiß nicht, so Stuttgart, es gab so ein paar Mannschaften, die einem immer komischerweise lagen. Stuttgart habe ich irgendwie dann mal 2 gemacht oder mal ein wichtiges nach einer Ecke. Dortmund habe ich auch immer gerne gespielt, obwohl wir teilweise verloren haben, aber auch irgendwie immer getroffen. Ein Highlight-Spiel weiß ich gar nicht. Gab es jetzt gar nicht. Wir waren auch zweimal im Halbfinale. Es gab so irgendwie immer so geile Phasen, die wir in Bremen hatten, viele. Auch immer mal schlechte Phasen, ein Abstiegskampf und Trainerwechsel und plötzlich, oh, Europa, am letzten Spieltag, glaube ich, dreimal die Chance nach Europa zu kommen, dreimal Halbfinale, DFB-Pokal. Ah, wenn ich so rede, dann fehlte immer dieser letzte Schritt. Ja, trotz dieser für mich persönlich teilweise auch geilen Phasen dann immer.
Und das, was wir schon angedeutet haben, war das vielleicht auch die schlimmste Phase, Achillessehnenriss über ein Jahr, nicht eben auf die grüne Wiese am Wochenende, sondern tatsächlich immer nur zugucken, Reha
Ja.
war hart, oder? Hattest du da auch mal Angst, dass du möglicherweise nie wieder spielen konntest?
Ja, hatte ich auf jeden Fall. Nicht unbedingt wegen der Achillessehne. Das hat sich alles natürlich länger hingezogen als gewünscht. Aber danach dann halt, immer wenn ich irgendwie wieder dran war und ich das Gefühl habe, jetzt bis im Training, zweite Trainingseinheit, Oberschenkelzerrung. Wieder trainiert, wieder rangekämpft nach 3, 4 Wochen Pause. Auf einmal Muskelfaserriss in einem Gesäß. Also ich hatte, und dann denkst du so, hä, kriegst du den Körper, die Belastung, natürlich ist alles anders durch die Verletzung, du belastest anders und der Körper muss sich wieder einspielen, aber da, das war wirklich 5, 6 Muskelverletzungen hatte ich, glaube ich, dann in den folgenden Monaten, wo du dann irgendwann sagst, ja, geht das nicht mehr mit dem Körper, was ist da los? Da verliert man schon das Vertrauen und ist nachher schon so, und das ist ja dann nicht gut, dass du nur noch reinhorchst. Wie, was kannst du jetzt machen? Oh, du merkst da doch schon wieder ein bisschen was. Und das war eine Phase, die echt schwer war, weil ich da kurzzeitig, und das habe ich sonst nicht, so zu viel in meinen Körper reingehorcht habe. Und dann wirst du halt unsicher und machst nicht mehr das alles so, wie du es sonst, und was für mich ja wichtig war, intuitiv alles einfach. Und das war eine schwere Phase. Dann bist du im Sommer wieder, machst die Vorbereitung und im Trainingslager merkst du das Knie mehr und mehr. Dann muss ich ja nochmal im Knie operiert werden, genau da, wo ich wieder mit Vorbereitung praktisch zum Saisonstart endlich mal wieder da wäre. Dann musst du am Knie operiert werden. Es waren tatsächlich da viele, viele Momente, die einen, boah, auf jeden Fall sehr, sehr frustriert zurückgelassen haben. Und ich sag mal, dass die Familie hat einen da gut aufgefangen, ne? Weil ich 3 Kiddies. Frau zu Hause ist, glaube ich, leichter, als wenn du in deiner Wohnung gehst, alleine bist und Ich glaube, dann geht es auch mal leichter, dass du da wirklich dann auch ja, das Vertrauen und die Hoffnung verlierst. Und so war ich immer gut aufgehoben und habe trotzdem weitergemacht. Ich war auch noch nicht so alt, ich wollte noch nicht aufhören. Von daher hat man trotzdem weitergemacht und irgendwann kam es halt wieder, wenn du wirklich mal am Stück ein paar Wochen mehr wieder im Training warst, mal ein paar Einsätze wieder hattest, auch wenn es dann oft nur Kurzeinsätze waren, hat man nach und nach wieder das Vertrauen gewonnen.
Und dann für Fußballromantiker wunderbar, da wo es angefangen hat, hört man dann wieder auf. War für dich ein No-Brainer, als es losging da mit Holstein Kiel?
Ja, also im Kopf hatte ich das ohnehin. Also zu Bremer Zeiten schon, wo ich auch wusste, so, ich bin dann 32, 33, ich will irgendwann wieder zurück. Und weil, also wir wollten als Familie ohnehin wieder zurück. Bremen, wir haben uns so wohl gefühlt als Familie. Das war einfach unsere zweite Heimat. Die Kinder, also war auch außerhalb vom Fußball. Sonst hast du ja oft diese Fußballblase mit Freunden und den Familien und so. Aber da war halt durch diese Schule, Kindergarten, Umfeld da, war einfach alles, hat irgendwie gepasst, auch außerhalb vom Fußball, für meine Frau, für die Kiddies. Deswegen war es einfach traumhaft und man hätte sich auch vorstellen können, da zu bleiben. Aber Familie und Umfeld und Freunde sind nun mal hauptsächlich auch noch hier von früher und deswegen wollten wir wieder zurück. Aber es war ja nicht klar, will Holstein das? Wie geht's in Bremen weiter? Ich habe dann schon lange gewartet, wollte erst den Kontakt mit Werder suchen. Der hat allerdings lange, lange auf sich warten lassen. Also ich hatte mit Ole Werner auch schon dann früh Kontakt im Winter, Frühjahr immer mal wieder so sporadisch. Und ich habe eigentlich immer gesagt, mein erster Ansprechpartner ist erstmal Werder Bremen. Dann war Urlaub, dann war 3, 4 Tage vor Trainingsbeginn und dann kam dann die Meldung, ach, wir planen doch nicht mehr mit dir. Ich war nicht der Einzige, wir waren, glaube ich, 3, 4 Spieler, denen das relativ kurzfristig gesagt wurde. Ja, war natürlich irgendwie, ja, undankbar, weil man dachte, wenn man nichts hört, dann geht es vielleicht doch eher in die positive Richtung, auch besonders, weil ein, zwei Anzeichen eher dahin waren. Und so habe ich dann aber aus meiner Sicht das selber dann aktiv. Dann bin ich halt gesagt so, oh ja, dann können wir es jetzt, dann will ich es mit Holstein machen, unbedingt jetzt. Und dann will ich auch nichts anderes mehr. Ich will nicht rechts und links nochmal ein Jahr irgendwo anders Bundesliga spielen, nur um da nochmal in Bundesliga zu spielen, sondern dann will ich jetzt nach Kiel. Und dann ging das relativ zügig. Ich war noch im Urlaub in Kroatien Freitag und Sonntag haben wir uns getroffen, Montag habe ich unterschrieben. Also das ging dann tatsächlich richtig, richtig schnell und ich glaube, Dienstag ging es los. Also das war ja, war ein Abenteuer und auch für die Family. Da war auch Urlaub hier in Kiel plötzlich. Ja, oh, wir müssen jetzt Ranzen holen und Schule geht wieder los. Und wir wohnen jetzt in Kiel. Also es war eine wilde, wilde Phase, aber für mich genau das Richtige. Und ich wollte, wenn ich zurückkomme, halt Vollgas nochmal geben können. Auch Leistung bringen und nicht, ja, ist ja schön, er kommt jetzt nochmal nach Kiel und sitzt da ein bisschen seine 2 Jahre ab. Sondern das war mir schon wichtig, dass ich noch Input habe auf den Fußball und mein Teil dazu beitragen kann. Und das ist zum Glück auch gelungen. Das war auch so ein Punkt, warum einige gesagt haben, mach das vielleicht lieber nicht. Der Druck ist so groß. Auch ein Uwe Stöber war. Er hat mir offen gesagt, und das fand ich auch gut. So, oh Finn, es sind auf jeden Fall ein paar Sachen, der Druck, es wird viel, viel erwartet. Du warst 2 Jahre verletzt, hast jetzt ein halbes Jahr, bin ich fast nur als Einwechselspieler gekommen. Wir wissen nicht, kannst du 90 Minuten, wie geht das? Was macht dein Körper allgemein? Du bist 33. Also es waren schon auch Faktoren, die gesagt haben, oh, mal sehen, ob das klappen kann. Und deswegen war ich umso glücklicher, dass es funktioniert hat, dass der Körper gehalten hat. Nach und nach auch wieder über 90 Minuten mehr Vertrauen ich in den Körper hatte und dass ich nochmal 3 schöne Jahre hatte. Also wirklich.
Wann hast du für dich entschieden, ich möchte nicht mehr? Warum hast du an diesem Moment entschieden, dass du nicht mehr möchtest? Und wie war es dann am Ende bis zum letzten Spiel für dich, wenn du weißt, oh ja, dieser Moment, wo ich nie wieder Fußballschuhe anziehe im professionellen Fußball, der kommt ja immer näher.
Ja. Ich habe schon die Saison vorher überlegt, tatsächlich schon drüber nachgedacht. Ich hatte ja 2 Jahre unterschrieben und dann hatte ich zumindest schon mal den Gedanken. Und da habe ich schon gesagt, ja, ich will über den Winter mir Gedanken dazu machen, bin dann aber zu der Überzeugung gekommen, ich will noch ein Jahr mindestens weiter spielen. Und dann haben wir aber gleich festgehalten, so im Winter wird das Gleiche wieder passieren. Also ich will mir über den Winter wieder Gedanken machen und dann sagen, ob es weitergeht, ob ich weitermachen möchte oder nicht. Weil für mich klar war, ich wollte die Entscheidung schon selber treffen. Also ich wollte nicht, dass mein Körper mir irgendwann sagt, geht nicht mehr. Und ich wollte auch nicht, dass der Trainer mir zeigt oder sagt, indem ich gar nicht mehr spiele oder nur wenig, eigentlich brauchen wir dich nicht mehr. Du bist zwar noch hier, aber eigentlich bist du auch nicht mehr so wichtig so. Und deswegen war für mich wichtig, dass ich es selber entscheiden konnte. Und das war halt der Zeitpunkt, weil ich auch gemerkt habe, der Körper, es funktioniert nicht mehr so einfach wie früher, auf die Koppel raufschießen. Ich hatte vor jedem Training Behandlung, nach jedem Training Behandlung musste ich in Kraftraum Übungen machen, damit die Hüfte und alles überhaupt funktioniert. Ich hatte Trainingseinheiten, da konnte ich nicht sprinten. Und zum Wochenende mit Tabletten und so weiter ging das dann Adrenalin und so weiter, was ja auch nicht immer gut ist. Aber dann ging das. Und so muss man schon sagen, auch wenn alle gesagt haben, du hättest doch noch. Ja, aber ich weiß nicht, wie das Jahr gewesen wäre. Also wie ich da durchgekommen wäre. Was hätte der Körper gemacht? Hätte ich vielleicht nicht mehr so viel gespielt? Hätte ich vielleicht auch am Wochenende nicht mehr ja, plötzlich sprinten können oder was auch immer. Also es war für mich klar. Vielleicht hättest du noch ein Jahr, aber eigentlich ist das jetzt der Zeitpunkt, wo du für mich sagen kannst, oh, kannst du noch gut mithalten, aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die anderen ranzulassen.
Ist ja ein bisschen her. Was fehlt dir am meisten vom Profifußball oder ist alles so gut, wie es ist?
Ich bin vollkommen zufrieden und rein mit der Entscheidung weiterhin. Klar ist, wenn man im Stadion sitzt und sieht die Jungs auf dem Rasen, dass man dann wieder sagt, boah, wie geil ist das denn? Du bist da unten. Und das hat man halt manchmal auch nicht so gesehen, dass man das nicht genießt. Manchmal der Drucksituation, oh Scheiße, der erste Pass misslingt nicht. Mein Vater hat immer gesagt, es reicht manchmal eine Aktion. Und das denkt man so, wenn man auf der Tribüne ist, oh geil, den hast du vorher gar nicht wahrgenommen, aber er macht jetzt das Tor und dann läuft er in die Kurve und feiert. Also ich finde dann so diese Momente unten auf dem Rasen, wenn man sagt, boah, das war schon geil, da unten zu 40.000 in Bremen oder jetzt in Kiel vielleicht nur 15, aber auch mit Bundesliga-Fußball gespielt da. Also, das ist so das, wo du denkst, boah, es war einfach geil und eine schöne Zeit, aber nicht so, dass ich denke, oh, ich will jetzt unbedingt wieder da unten stehen, sondern ich kann es jetzt gut genießen, den Fußball. Und als, ich sage mal, als Fan, ja, die Spiele mir angucken.
Vier Kultclubs, wo du tätig warst, wie ist da noch Kontakt zu den jeweiligen Vereinen?
Auch sehr eng. Also gerade, wie bitte?
Traditionsspiele gibt es noch, Traditionsmannschaften oder
Genau, ich war ja jetzt gerade in Oldenburg und in Frankfurt bei Hallenturnieren von der Werder-Traditionsmannschaft. Gerade bei Werder ist ja gefühlt das ganze Jahr durchgetaktet. Da sind ja dauernd Spiele mit der Traditionsmannschaft. Für mich manchmal die Anfahrt zu weit, sonst würde ich viel mehr noch mitmachen. Das macht auf jeden Fall Laune. Holstein hat ja auch hier eine Traditionstruppe. Da sind allerdings, die trainieren zwar mittwochs, aber da bin ich mit meiner Kreisliga-Truppe auch am Trainieren, deswegen kann ich da nie teilnehmen. Und haben halt nicht so viele Spiele übers Jahr. Ne? Ich war einmal dabei bisher, hoffe, dass ich jetzt im Sommer dann nochmal ein, zwei, dreimal dabei sein kann. Macht einfach Spaß. Du siehst die alten Jungs wieder, kickst da ein bisschen und ja, das macht mir auf jeden Fall viel Freude und die Verbundenheit bleibt einfach. Ist einfach herrlich.
du kickst tatsächlich noch, ne? Wieder bei der Spielvereinigung Eilertal-Molfse in der zweiten Mannschaft. Ne? Ich sag,
So.
wo seid ihr jetzt?
Wir sind
Welchen?
Kreisliga. Wir sind letztes Jahr aufgestiegen. Insgesamt sind die jetzt vor mir auch schon zweimal aufgestiegen. Und jetzt sind wir wieder Erster. Mal
Wow.
sehen. Ja.
Wow, eine Erfolgsgeschichte.
Dann, ja, Verbandsliga, dann wird es irgendwann eng, weil wir alle, also wir haben ein paar Junge dabei, die über die Außen flitzen müssen, aber sonst sind wir 37 aufwärts gefühlt alle. Dann wird
Alles
es
mit
irgendwann eng.
Auge. Ja.
Ja, geht auch noch, sieht man ja, aber irgendwann wird es, glaube ich, schwieriger.
Ganz kurz zum Ende. Steigt Rostock wieder auf in die zweite Liga? Wie siehst du das? Sie haben ja durch Daniel Brinkmann einen neuen Trainer absolut wieder im Impulse bekommen. Das Feld von hinten aufgerollt, sind wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Glaubst du, die haben Chancen?
Ich würde es auf jeden Fall wünschen, weil die für mich einfach in die zweite Liga gehören. Und dann sind da auch, also mit dem Stadion, mit den Fans, wenn sie dann positiv einfach verrückt sind, das ist einfach auch geil, was da mitfährt, auswärts und so weiter. Und auch einfach, ja, um einen Verein da zu haben aus Rostock drüben, wo wirklich auch, ja, irgendwie Tradition hintersteckt. Einfach ein Verein, gegen den auch dann, wo einfach viele sagen, glaube ich, boah, Rostock, da müssen wir hin als Auswärtsfans oder als ja als Mannschaft einfach dieses. Das ist einfach ein besonderes Flair da und deswegen gehören sie für mich auf jeden Fall auf Sicht in die zweite Liga. Aber die dritte Liga, boah, ist unberechenbar aus meiner Sicht. Also da sind immer so viele Mannschaften, die Ambitionen haben, dann stößt noch mal eine rein, mit denen du gar nicht rechnest. Also ich für mich, die ist immer für mich untippbar eigentlich, die dritte Liga.
Ja,
Deswegen
zumal ja
musst
die
du eine Phase, wo es
Aufsteiger,
läuft, mitnehmen einfach so.
vor allen Dingen die Aufsteiger ja immer Durchmarsch machen mit Elversberg, Ulm, Münster, das
Ja,
ist ja groß.
genau,
Ja, eigentlich
ja.
gar nicht auf dem Zettel und dann, hoppala, der Aufsteiger ist vorne. Ne?
Ja.
Werder Bremen, wir haben über Europapokalnächte geredet. Immer wenn sie so ein bisschen dran riechen, gibt es kleine Rücksteige. Das haben wir jetzt auch gegen Heidenheim gesehen. Das wäre ein wichtiger Erfolg gewesen. Ne? Wann haben wir wieder Europapokalabende? Der
Ich
wenigen
habe es jetzt,
Riesenportal.
ja, ich habe es jetzt im Winter gesagt, da wurde ja auch drauf angesprochen, so muss man die Ziele jetzt nicht höher stecken. Und da habe ich halt gesagt, ja, lieber kleine Brötchen backen. Also wenn du kommst jetzt aus dem Winter, hast dann Leipzig, gewinnst vielleicht nicht gegen Heidenheim und ich weiß gar nicht, wer jetzt kommt, aber auf einmal sagst du willst nach Europa, gewinnst von 3 Spielen aber keins und dann ist gleich eine Krise da, obwohl eigentlich alles gut ist. Du stehst ja immer noch super da, auch mit dem 3-3. Mit dem Sieg wäre natürlich super gewesen, bitter mit der letzten Aktion. Aber trotzdem ist das, glaube ich, eine richtig vernünftige Saison, wo man als Fan und vielleicht auch so innerlich ein bisschen träumen darf. Aber es geht halt auch ganz schnell wieder, dass du plötzlich 9., 10., 11. bist. Und auch dann ist es keine schlechte Saison. Ich glaube, Werder muss einfach peu à peu die Schritte weitergehen aus der zweiten Liga. Etabliert erste Liga, jetzt spielt man echt einen ansehnlichen Fußball, viele gute Jungs dabei und gerade das Kollektiv funktioniert, glaube ich, einfach. Aber man darf jetzt noch keine Überdinge erwarten. Wenn so eine Serie wie jetzt vor Weihnachten muss man dann mitnehmen und dann punktet man fleißig, aber dann gibt es auch mal wieder Phasen, wo du nicht jedes Spiel gewinnst und die muss man dann auch überstehen, ohne dass es daraus plötzlich 3, 4, 5, 6 Spiele werden, die du nicht gewinnst. Deswegen, ich würde sagen, Norddeutsch unterkühlt auf Understanding mal Understatement machen und bisschen mehr noch rausholen.
Okay, und dann sind wir ja, gut, im Sommer hast du natürlich gefeiert. Kiel und St. Pauli, beide hoch, überragend. Und jetzt sind beide auch wieder Anschluss gefunden. So machen sie das eigentlich ganz ordentlich. Aber nichtsdestotrotz, Kampf um den Klassenerhalt ist auch beinhart. Natürlich
Ja.
sagst du, beide bleiben drin, logisch. Aber.
Dann musst du drei andere finden, dachte ich da auch
Ja,
noch. Ist auch
eben.
nicht so einfach.
Ja, ich hätte ja schon Ideen, aber
Ja.
beide schwierig, ne? Trotz allem.
Ja, na klar. Jetzt war natürlich für St. Pauli oh, so ein Spiel, da hättest du
Oh.
natürlich den ersten komplett wegschießen können. Die
Ja.
wären dann gar nicht mehr rangekommen, glaube ich, Bochum. Ist dann ärgerlich, dass du so ein Spiel nicht gewinnst. Insgesamt spielen sie aber, glaube ich, einen vernünftigen Fußball. Einen anderen Fußball als letztes Jahr, ganz klar. Aber ich glaube, gerade auch gegen die Großen waren sie eigentlich immer nah dran, da Punkte mitzunehmen und manchmal eher unglücklich zu wenig Punkte geholt, fand ich. Und in Kiel hat sie eigentlich lange natürlich alle immer zufrieden und erste Liga, wir nehmen es mit. Aber wenn du keine Punkte holst, dann ist natürlich klar. Irgendwann wirst du zumindest intern auch mal sagen, ey, scheiße, das gibt's doch nicht. Wir wollen uns hier nicht nur alle sagen, toll, dass ihr mitspielt und so, sondern wir wollen auch Punkte und eigentlich wollen wir auch in der Liga bleiben. Und deswegen war natürlich jetzt Augsburg vom Winter bombastisch. Aber für die Stimmung, dass du mit so einem Erlebnis einfach in die Winterpause gehst und das da dann auch so ein bisschen positiv rüberträgst und dann jetzt einfach auch mit Freiburg, wo du was holen könntest, mit Glück am Ende und Dortmund jetzt. Also da ist die Stimmung, glaube ich, da geht es gerade komplett in die richtige Richtung. Ohne dass du jetzt einen Selbstgänger am Wochenende hast. Aber irgendwie träumen gerade alle davon, geil, wir schlagen die 2-0 und sind plötzlich 16. Also so ist, glaube ich, der Gedanke. Aber ist ja gut, man muss es einfach auch so mitnehmen. Gerade habe ich in Kiel viel Fantasie, so, wenn ich die letzten Spiele gesehen habe.
Ja, 11 Tore in 3 Spielen, ist schon mal eine
Ja,
Hausnummer.
gerade
Und die sind ja
offensiv in der Bundesliga so.
in jedem Spiel sind sie Außenseiter und die haben überhaupt nichts zu verlieren. Und eigentlich ist es doch eine angenehme Situation für einen Fußballer zu sagen.
Genau. Aber ist natürlich schon angenehmer, wenn du 11 Punkte hast mit 5 Punkten im Winter. So, dann ist es ja nicht so, dass du jedes Spiel hingehst und geil, wir sind Außenseiter, aber wir haben nichts zu verlieren, sondern irgendwann ist auch wieder der Gedanke, oh, holen die wenigsten Punkte jemals so. Und deswegen war es wichtig, dass du jetzt auch und auch die Art und Weise einfach Siege einfährst auch. Und dann auch so eine unerwarteten wie gegen Dortmund.
Absolut. So, wenn wir jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal sagen, die sollen jetzt bei dir Gin bestellen, ist das kontraproduktiv, weil du gar nicht so viele Flaschen hast? Oder sollen wir sagen, hey, geht auf die Website, geht in den Online-Shop, kauft Gin, 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 Gin.
Unbedingt, unbedingt. Und wenn alle ist, dann muss ich halt sehen, dass es nachproduziert wird. Nein, also ich Gerne, bestellt gerne auf jenbartels.de. Ich kümmere mich dann ratzfatz darum, dass die Bestellung schnellstmöglich bei euch ankommt und ihr einen leckeren Schluck probieren könnt.
Auch im Süden Deutschlands, ne? Auch in
Ja,
Dänisch, München,
deutschlandweit. Auch da schmeckt
deutschlandweit.
er gut.
Zur Not bringt er dir persönlich vorbei mit einer Autogrammkarte.
Also dann per Mail, also klar, also Widmung, alles möglich, da muss ich nur per Mail eine Info haben. Auch das ist kein Thema. Ich mache Autogrammkarten wert Mangelware, leider habe ich langsam nur noch die Traditionsmannschafts Autogrammkarten von Werder, die habe ich jetzt neu gekriegt. Der Rest ist leider weg, aber eine Widmung oder irgendwas auf die Flasche mache ich alles gerne, brauche ich nur eine Info per Mail.
Ich finde das cool. Eine Flasche Gin Bartels von Finn Bartels, das finde ich einfach überragend. Und diesen Begriff Schnapsidee dazu, sowas gefällt mir. Ich wünsche dir viel Erfolg
Danke.
für dein Unternehmen, aber auch für deine Immobilien, für deine Familie. Bleib gesund. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch, danke.
Und vielleicht irgendwann wieder. Spätestens dann, wenn ihr aufgestiegen seid mit der Spielvereinigung Eidertal Molsee 2.
So, dann ist das schon bald. Na,
Da
auch vorsichtig, leider.
machen wir Fernprost mit deinem Gin.
Ja, machen wir so.
In diesem Sinne, alles Gute.
Dankeschön, gleichfalls.